Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Also Bible Study heute Abend und das Thema, ich habe dem Thema extra einen Titel gegeben und zwar ist der Titel 12 Jahre. Vielleicht kann man da hinten auch noch den einschalten, dass ich es da sehen kann. 12 Jahre, das ist der Titel, das kannst du dir aufschreiben. Und ich habe ja bei der allerersten Predigt, bei dieser Heilungsserie, die heißt Gott will, haben wir diese Geschichte kurz angeschaut von der Frau, die 12 Jahre lang Blutfluss hatte. Und ich habe euch da schon gesagt, und ich habe es auch dem Team gesagt, dem Leitungsteam von uns, dass ich glaube, dass in dieser Geschichte ganz viele Details versteckt sind, ganz viele Dinge, die auch uns als Church betreffen, versteckt sind. Ich glaube, dass auch ein Geheimnis darin ist, wie wir die nächste Generation erreichen können mit dem Evangelium. Und ich habe mir aufgeschrieben, heute geht es um Heilung, es geht um Gerechtigkeit. Was hat Gerechtigkeit mit Heilung zu tun? Und natürlich werden wir ein bisschen Hebräisch anschauen, wir werden die nächste Generation anschauen, also sprich unsere Teenager, wie oder was zeigt uns Gott in dieser Stelle, wie wir Teenager erreichen können, weil uns das als Church mega beschäftigt und ich glaube, dass wenn du Teenager auf dem Herzen hast oder selber Teenager hast als Kinder, dass du dir Dinge aufschreibst und auch selber Gott fragst, wie willst du mich gebrauchen, um die nächste Generation zu erreichen? Und natürlich geht es um Heilung in erster Linie, die ganze Geschichte geht um Heilung, aber ich glaube, dass es nicht nur um diese Geschichte geht, sondern dass es auch um uns geht und dass diese Geschichte viele, viele, viele Facetten hat und ich kann euch heute Abend sicher nur einen Teil davon weitergeben, aber ich versuche so viel wie möglich reinzupacken, aber das, was passiert ist, wenn jemand, also mir persönlich geht es so, dass ich am meisten Offenbarung und Erkenntnis bekomme, währenddem ich einer Predigt zuhöre, von irgendjemandem anders. Und ich glaube, dass Gott das extra so eingerichtet hat, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es auch dir so geht. Und deswegen, Ben hat es vorher schon gesagt, wie kommen wir in den Gottesdienst oder wie hören wir eine Predigt zu? Ich habe mal jemanden gehört, eigentlich sollten wir uns vorbereiten, wie sich ein Sportler auf seinem wichtigsten Event vorbereitet. Dass du genau dann ready bist, wenn Gott zu dir spricht. Und dass du nicht dann endlich relaxed und einschläfst, weil du sonst nie kannst, endlich mal zur Ruhe kommst, dein Körper, sondern dass du ready bist, aufzunehmen, dass du Hunger hast, aufzunehmen. Das persönlich hilft mir mega und ich finde es so gut, auch den Reminder, den du gerade gegeben hast. Mega, mega cool. Ich habe einen Vers mitgebracht, den ich lesen möchte und der vielleicht in erster Instanz oder zuerst vielleicht nicht mega viel mit dem Thema zu tun hat. Aber du wirst sehen, im Verlauf des Abends wird dieser Vers immer mehr Bedeutung bekommen. Darum schreibe ihn dir auf. Ich glaube, Easy hat ihn vor zwei Wochen vorgelesen, oder sie hat den ganzen Psalm 103 vorgelesen. Ich möchte nur einen Vers, und zwar den Vers 3. Und hier sagt Gott, dass er einer ist, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen oder Krankheiten. Und ich meine, nur schon dieser Vers würde reichen, um zu begreifen, dass Gott nicht nur Sünden vergeben will, sondern im gleichen Atemzug, am gleichen Ort, wo er dir die Sünden vergeben hat, hat er dich auch geheilt. Will er dich auch heilen? Deswegen ist Vergebung und Heilung geht wie Hand in Hand. Und ich glaube, dass was am meisten Heilung hindert oder etwas, das Heilung einfach extrem hindert, ist, wenn wir keine Offenbarung haben davon, und ich rede wieder von einer frischen Offenbarung, von etwas, das frisch ist, wie viel uns vergeben wurde. Und ich glaube, so viele Christen haben extrem Mühe damit, diese Vergebung von Jesus wirklich ganz anzunehmen. Und das ist jetzt nicht ein Witz, das ist wirklich, ich meine das ernst. Irgendwo habe ich das Gefühl, im Unterbewusstsein oder irgendwo, man ist sich gar nicht bewusst, dass man es vielleicht nicht so wirklich angenommen hat, aber wenn es dann darauf ankommt, sind immer noch diese Gedanken von Scham, von Verurteilung, von irgendwie, keine Ahnung, dass man sich selber nicht so wertschätzt. Das hat eigentlich alles damit zu tun, dass man nicht glaubt, dass wirklich alles vergeben wurde. Okay, nächster Vers. Wir lesen einige Bibelverse heute durch. Ist hoffentlich okay für euch. Ist ja auch Bible Study. Und ich habe mir gedacht, starten wir das Thema mit Römer 1, Vers 16 und 17. Weil in diesen zwei Versen etwas beschrieben wird, das einfach extrem wichtig ist, durch die ganze Bibel hindurch zu verstehen. Hier schreibt Paulus, Römer 1, Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und ihr habt gehört, was dieses Wort Rettung bedeutet. Ben hat kurz in der Predigt erwähnt, das ist das Wort Soteria, das ist das Nomen und das Verb ist so. Und das bedeutet nicht nur Rettung von der Hölle, sondern es bedeutet auch Heilung. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Heilung bringt. Die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Die jedem, der glaubt, das bringt, was dieses Wort bedeutet. Dieses Wort hat so viele verschiedene Bedeutungen und es kommt eigentlich alles zurück auf das Evangelium. Und ich finde das so cool, dass Gott es hier extra aufgeschrieben hat, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Hier steht nicht, das Evangelium ist eine von mehreren Kräften von Gott, sondern es steht, das Evangelium ist die Kraft Gottes in Einzahl, die Kraft Gottes. Und ich glaube, jeder von uns will die Kraft Gottes erleben. Egal, ob es Heilung ist, egal, ob es Finanzen ist, egal, ob es Kindererziehung ist, egal, ob es im Straßenverkehr ist, wenn du unterwegs bist, du willst die Kraft Gottes erleben, du willst erleben, wie Gott dich irgendwie bewahrt hat und weißt du, was das Coole, also das finde ich am coolsten am Ganzen, manchmal erlebst du die Kraft Gottes und du realisierst erst im Nachhinein, dass du die Kraft Gottes erlebt hast. Ist euch das schon mal so gegangen? Also mir geht es ständig so. Ich denke mir immer, wieso bin ich in dem Moment nicht aufmerksam? Im Nachhinein immer, oh mein Gott, da hat, glaube ich, Gott irgendwas gemacht oder deswegen bin ich nicht so schnell gefahren, wie ich eigentlich wollte. Also das heißt, deswegen war einer lahm vor mir. Oder was auch immer. Wir haben so viele coole Zeugnisse, was das anbelangt. Leute, die nicht in einen Unfall hineingefahren sind. Leute, die ein Rad verloren haben unterwegs und die Kraft Gottes erlebt haben. Wenn sie eine Sekunde später auf die Straße gefahren wären, wäre ein Bus über sie drüber oder was auch immer. Und im Nachhinein merkst du, ich glaube, jetzt hat Gott mich bewahrt. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und der nächste Satz, Römer 1, Vers 17, hier steht, was dieses Evangelium ausmacht. Was ist die Essenz, der Inhalt des Evangeliums? Hier steht, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes und der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Gerechtigkeit. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, der Inhalt des Evangeliums ist auch nicht deine Sünden, sondern der Inhalt des Evangeliums ist die Gerechtigkeit Gottes, die ein Geschenk an uns ist. Also der Inhalt des Evangeliums, der Inhalt, der diese Kraft trägt, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das, was wir über wahrscheinlich Jahrhunderte gepredigt haben, ich sage jetzt nicht wir als Church, sondern wir als Christen auf der ganzen Welt, ist, wir haben den Leuten erzählt, wie viel Sünde in ihrem Leben ist. Wir haben ihnen, der Fokus war immer auf uns. Der Fokus war auf unseren Fehler. Und wir mussten realisieren, dass wir ein Fehler sind, anstatt dass der Fokus auf Gott ist und er uns hilft in den Fehlern. Mit den Fehlern, uns herauszieht aus den Fehlern. Also wir haben den Leuten nicht geholfen, das Problem irgendwie mit dem Problem irgendwie umzugehen oder das Problem hinter uns zu lassen. Wir haben den Leuten geholfen, dass sie sich mehr auf das Problem fokussiert haben und deswegen nicht aus der Sünde gekommen sind, deswegen nicht von ihrer Sucht losgekommen sind. Und deswegen ist die Kraft des Evangeliums nicht, liegt nicht bei uns, sondern sie liegt bei Gott und besser gesagt hier bei Gottes Gerechtigkeit. Und das hat extrem viel zu tun mit der ganzen Geschichte, die wir jetzt zusammen lesen. Die findet ihr in Markus Kapitel 5, Verse 21 bis 43. Ihr findet sie auch, einen ganz kleinen Teil der Geschichte findet ihr auch im Matthäusevangelium und die ganze Geschichte findet ihr auch noch in Lukas Kapitel 8. Und ich habe Markus ausgewählt, weil es der am einfachsten verständlichste Text ist, bei dem am meisten Details vorkommen. Und ich habe es aus der neuen Genfer Übersetzung genommen, habe die Dinge ausgetauscht, die mir nicht so, die nicht so gepasst haben oder nicht so richtig übersetzt wurden, aber damit der Fluss vom Lesen am einfachsten ist. Also seid ihr ready? Wir lesen nochmal einfach die ganze Geschichte durch bis zu einem gewissen Punkt. Und dann schauen wir detailliert an, was ist hier überhaupt abgegangen. Und ich bin so fasziniert von Gottes Wort, weil Gottes Wort einfach so multidimensional ist. Gottes Wort ist so abgefahren. Und ich will auch wirklich dich ermutigen, wenn du hier bist oder wenn du online zuschaust, mach dir Notizen und schreib dir auf, was dich bewegt und geh danach nochmal ins Studium, weil Gott will direkt zu dir sprechen und will dir Schätze einfach offenbaren aus dieser Geschichte. Markus 5, Vers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer. Nur schon das wäre eine Predigt. Ronny? Wenn du weißt, wo er vorher war, dann ist das eine Predigt. Vorher hatte gerade den most demonized, den meist dämonisierten, vielleicht hören wir nächste Woche etwas von ihm, Mann, den du in der Bibel finden kannst, hat er die Dämonen ausgetrieben. Nicht mit Zauber, nicht mit einem Schwert, oder ja, doch mit einem Schwert eigentlich schon, Gottes Wort. Er hat nur ein Wort gesprochen, nur ein Wort. Und danach kommt die ganze Geschichte mit den Schweinen. Und dann, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Auch ein Satz, der eine Predigt wert ist. Jesus ging mit ihm. Und weißt du, ein Synagogenvorsteher könnte ein Pharisäer sein, könnte ein Sadduzäer sein, ist hundertprozentig ein Schriftgelehrter. Die haben es jetzt mit Jesus nicht so auf der gleichen Wellenlänge durch die Bibel. Der kommt zu Jesus und fragt um Hilfe und Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur die Quaste seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Und auch im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden, sei von deinem Leiden geheilt. Und hier machen wir jetzt mal einen Stopp, den ersten Stopp. Also habt ihr das Bild von der ganzen Geschichte. Jesus kommt mit dem Boot an, eine riesige Menschenmenge ist da. Jairus kommt, dieser Synagogenvorsteher, schreit um Hilfe und Jesus ist jetzt unterwegs, die Tochter von Jairus zu heilen. Und unterwegs, so viele Menschen drängen sich um Jesus. Und ich glaube, ich habe es auch schon in der Predigt erzählt. So viele Menschen drängen sich um Jesus, aber die einzige, die die Kraft Gottes erlebt, ist diese Frau. Alle anderen hätten auch die Option, oder? So wie in der Church. Vielleicht bist du hier heute und du erlebst Gottes Kraft und jemand anders, hoffe ich natürlich nicht, denkt sich, was war denn das für eine verlorene Zeit? Hat alles damit zu tun, wie du kommst. Haben wir vorher darüber gesprochen. Wie du Gottes Wort auffasst, was für ein Bild du hast von Jesus. Und ich finde es interessant, dass diese Frau, wir lesen hier nochmals kurz diesen Satz, sie war bei vielen Ärzten und in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Also das ist nicht ein Vers, mit dem du Leuten sagen kannst, siehst du, Ärzte sind schlecht. Darum geht's nicht. Wir lieben Ärzte, das will ich wirklich mal gesagt haben, wir lieben Ärzte, sie kämpfen genau für das Gleiche wie wir, vielleicht mit anderen Mitteln. Das Beste ist, wenn Ärzte gläubige Christen sind. Ist ja logisch. Aber, weißt du, Ärzte sind dem Teufel ein Dorn im Fleisch. Wenn es sowas geben würde beim Teufel. Oder? Aber, die Ärzte hier konnten ihr nicht helfen. Sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Musste mal in die Situation hineinversetzen von dieser Frau. Sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben und es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Also diese Frau, die hier kommt, die ist jetzt nicht super fit. Die kommt nicht und joggt durch die Menge, sondern der geht es wirklich schlecht. Der geht es überhaupt nicht gut und sie kommt zu Jesus und fasst ihn an und wird geheilt. Und Jesus sagt zu ihr, und das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Jesus sagt zu ihr, meine Tochter. Wir gehen ein bisschen schnell durch diese Teile durch, weil ich habe die schon erwähnt in der Predigt. Ihr könnt auch die Predigt nochmal nachhören. Also Jesus sagt, meine Tochter, das ist die einzige Person in der Bibel, wo Jesus sagt, meine Tochter. Und was ich cool finde am Ganzen ist, Jesus hätte ja einfach weitergehen können. Er hätte einfach weitergehen können, die Frau hätte nach Hause gehen können und sie wäre geheilt gewesen. Aber Jesus hat sich umgedreht. Jesus wollte diese Frau sehen, er wollte sehen, wer ihn berührt hatte und er sieht sie an und die Frau, hier steht es ja noch, die Frau hat Angst, sie zittert vor Angst, weil sie jetzt nicht weiß, was passiert. Also sie hat Jesus gekannt, aber sie hat ihn wahrscheinlich nicht so gut gekannt. Und Jesus, das Erste, was er zu ihr sagt, ist, meine Tochter. Das ist so, wie wenn er sagen würde, es ist okay. Es ist okay, ich will, dass du geheilt bist. Ich will es. Ich will in deine Augen sehen, ich will, dass du in meine Augen siehst und weißt, dass es für mich okay ist, dass du nicht irgendwann in 10 Jahren denkst, du hast eine Segnung von Gott gestohlen oder du hast es dir irgendwie ergattert auf irgendwelchen illegalen Wegen. Nein, Jesus kehrt sich um und sagt, meine Tochter. Und das Zweite, was er zu ihr sagt, ist, dein Glaube hat dich gerettet. Wieder hier dieses Wort retten, das natürlich für in diesem Fall für Heilung steht, ist genau wieder das gleiche Wort, so. Dein Glaube hat dich gerettet und ich habe extra diese zwei Wörter, dein Glaube, gelb gemacht, weil ich glaube, dass wir zu wenig darüber sprechen, erstens, und zweitens, dass wir auch zu wenig darüber sprechen, dass diese Frau, die hatte keinen perfekten Glauben. Der Glaube der Frau war nicht perfekt, aber sie hatte Glauben. Weißt du, Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, oder? Und ein Senfkorn ist extrem klein. Also Jesus sagt nicht, du musst so lange kämpfen im Glauben, bis er so groß ist wie ein Senfkorn, sondern er sagt, egal wie groß, egal wie klein, komm mit deinem Glauben. Weil Gott reagiert immer auf Glauben, weil er sagt in der Bibel, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also du musst mindestens glauben, dass es Gott gibt. Hebräer 11, Vers 1. Also sie hatte Glauben, aber ihr Glaube, und das macht mich selber so relaxed, war nicht perfekt. Er war alles andere als perfekt. Und trotzdem gibt Jesus, und ich liebe das an Jesus, er war ja der, der sie geheilt hat. Er war der, der sie geheilt hat. Und trotzdem gibt er ihr den Credit. Er gibt ihr, wie wenn, ja, ihr könnt selber darüber nachstudieren, aber ich finde das so cool. Sie bringt etwas mega Kleines in den Augen von dem, der das ganze Universum gemacht hat. Und er schaut sie an und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das ist der dritte Punkt aus diesem Satz, über den haben wir auch schon gepredigt, aber schon länger nicht mehr. Geh hin in Frieden, oder wie es in Griechisch dasteht, geh in den Frieden hinein. Und wir hatten letztens so eine Diskussion, weil du musst dir ja vorstellen, diese Frau ist geheilt worden. Warum sagt jetzt Jesus nach der Heilung, geh in den Frieden hinein, sei von deinem Leiden geheilt? Sie ist ja schon von ihrem Leiden geheilt worden. Aber Jesus möchte nicht einfach nur, dass sie temporär geheilt ist, sondern Jesus möchte, dass sie auch in 20 Jahren noch davor geheilt ist. Und in 30 und bis ans Ende des Lebens. Deswegen sagt er ihr, geh hinein in den Frieden. Weil das, was passiert, wenn, das, was häufig passiert, du wirst geheilt. Gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt. Du wirst geheilt und dann an dem Körperteil, wo du geheilt wirst, kommt ein kleines Stechen oder ein Zucken oder irgendwas. Und automatisch, also wenn du eine Frau bist, mehr, wenn du ein Mann bist, weniger, geht das Gedankenkarussell los. Ein Männer genau gleich. Bei Frauen sind einfach alle Gedanken mit allen Gedanken verbunden. Das ist der Unterschied. Oh mein Gott, ein Schmerz an dem Ort, wo ich doch letzte Woche geheilt worden bin. Es kommt zurück. Es kommt hundertprozentig zurück. Und schon geht dein Glaube den Bach runter. Und schon schenkst du den Lügen vom Teufel wieder Glauben. Und schon verwunderst du dich, warum es zurückkommt. Und schon verwunderst du dich, jetzt bin ich doch geheilt worden und jetzt kommt es zurück. Also was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Also kann ich hinten und vorne nicht verstehen? Also dafür habe ich kein Verständnis. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch glauben will. In die Church gehe ich nicht mehr. Also ich will euch nur illustrieren, was abläuft bei allen von uns. Am Schluss ist Gott schuld. Und weißt du, du kannst Gott die Schuld nicht geben. Du kannst Gott die Schuld nicht geben. Deswegen sagt er hier, hey, du bist jetzt geheilt worden. Geh in den Frieden. Geh in den Frieden hinein. Shalom. Geh in die Fülle von dem hinein, was ich dir gegeben habe. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen durch Gedanken, durch irgendwelche Symptome am Körper, durch irgendwelche Sachen, die dir Leute zuspielen, sehen wir nachher noch, oder sonst irgendetwas, sondern bleib in der Ruhe. Haben wir am Sonntag gehört, oder? Relax. Bleib in der Ruhe, dann ist es am einfachsten, Heilung zu empfangen. Aber weißt du, was Gott eigentlich will? Gott will gar nicht, dass du Heilung empfangen musst. Gott will, dass du in der Heilung bleibst. Weißt du, warum du schon so lange nicht mehr beim Arzt warst? Weil du an Jesus glaubst. Weil er will nicht, dass du die ganze Zeit geheilt werden musst. Er will dich heilen, dann will er, dass du darin lebst. Egal, ob psychisch, egal, ob körperlich, egal, ob in deinem Herzen. Er will, dass du nachher darin läufst. Darin lebst, in deinem, was heißt Inheritance, in deinem Erbe, in dem, was er dir gegeben hat, will er, dass du läufst, dass du lebst. Oder wie schnell lassen wir uns wieder ablenken von irgendwelchen Gedanken, die kommen, von irgendwelchen Schmerzen. Ich habe gerade am Sonntag mit Jeanette gesprochen und sie hat auch gesagt, sie hat das immer wieder und dann hat sie irgendwo so ein Zucken, einen Schmerz und dann denkt sie sich, oh, 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 und dann muss sie sich aber wieder daran erinnern, nein, Jesus will nicht, dass ich krank bin. Und ich glaube, das ist jetzt nur eine Illustration, aber ich glaube, es geht so vielen, mir geht so, allen von uns geht so. Die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wie gehen wir damit um, wenn es passiert. Also der zweite riesige Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil wir sagen das immer von dieser Geschichte, aber wir haben es, glaube ich, noch nie in der Bibel nachgelesen. Das Wichtige ist dieser Satz, Markus 5, Vers 27, erster Satz. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Und wir alle wissen, Glaube kommt durch Hören. Also diese Frau hatte von Jesus gehört. Und was mich Wunder nimmt, oder was mich irgendwie interessiert ist, was hat denn diese Frau von Jesus gehört? Was hat sie denn über Jesus gehört? Was hat sie über diesen Jesus gehört? Weil diese Frau hat, währenddem sie Heilung empfangen hat, mehrere Gesetze gebrochen. Gesetz, oh, hier ist noch der alte Screen drin. Hab gedacht, das tut sich selber updaten. Aber Gesetze heißt nicht mehrere Gesetz, sondern mehrere Gesetze. Also diese Frau hat mehrere Gesetze gebrochen. Und wir sagen das immer, wenn wir diese Geschichte lesen, aber ich glaube, wir haben die noch nie durchgelesen, welche Gesetze sie denn gebrochen hat. Und ich habe gedacht, Bible Study, perfekter Ort, wo wir mal nachlesen können, was hat denn diese Frau genau für Gesetze gebrochen, die im Alten Testament aufgeschrieben sind. Und dafür müssen wir jetzt weg von Markus Kapitel 5 und gehen rein in das Lieblingsbuch von Timon, 3. Mose. Ja. 3. Mose, da sind alle Gesetze aufgeschrieben, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und es gibt auch Gesetze für Frauen, die Blutfluss haben oder wie sich eine Frau, die gerade ihre Periode hat, verhalten muss und so weiter. Und das lesen wir in 3. Mose, Kapitel 15, Vers 19 bis 20. Ich habe extra nicht alles reinkopiert, weil ich weiß, Ben liebt Fäkalsprache nicht, deswegen, ich nehme wirklich Rücksicht auf dich. Ich habe auch wirklich eine abgeschwächte Version genommen, aber Elberfelder Übersetzung kann ich sehr empfehlen. Rashid, ist Rashid irgendwo? Also, 3. Mose 15, Vers 19, also die Frau hat Blutfluss und hier lesen wir, was solche Frauen machen müssen oder was das Gesetz sagt. 3. Mose 15, Vers 19 und 20. Wenn eine Frau an Blutfluss leidet, ist sie 7 Tage unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Es gilt für dich nicht mehr, falls du jetzt Angst bekommst. Also wenn du Frau bist, es gilt für dich nicht mehr. Das ist das Gesetz, das Gott den Israeliten gegeben hat. Und er schreibt hier auf und nachher geht's weiter. Alles, was sie berührt hat und wenn das, was sie berührt hat, irgendwo liegt, dann wird das, was das berührt, was sie berührt hat, unrein. Und wenn das irgendjemand anders berührt, was sie berührt hat, was sie dahingelegt hat, das sie vorher berührt hat, dann wird dieser Typ auch unrein bis zum Abend oder diese Typin, was auch immer. Und dann steht hier einige Verse weiter, Vers 25. Hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Tage unrein wie zu der Zeit ihrer Monatsblutung. Ja, Frauen hatten es nicht einfach da. Männer übrigens auch nicht. Aber über das reden wir jetzt heute Abend nicht. Also, wenn eine Frau Blutungen hat, deswegen habe ich diesen Vers hier reingenommen, Vers 25, wenn eine Frau Blutungen hat, über die normale Zeit hinaus, also länger als die monatlichen Regeln, dann ist sie während dieser Tage unrein wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Und es gilt genau das Gleiche, wenn sie irgendetwas anfasst, wenn sie irgendetwas berührt, wenn sie sich irgendwo aufhält an einem öffentlichen Platz. Könnt ihr alles hier in diesem Kapitel nachlesen. Dann wird das alles unrein. Also jetzt haben wir hier eine Frau, die hat diese Blutungen seit 12 Jahren ununterbrochen. Die hat nicht eine monatliche Regel. Die hat eine 12-Jahres-Regel, wenn du so willst. Ja, wir können darüber lachen, aber versetz dich mal. Ich weiß nicht genau, es gibt ja Frauen, die finden es easy, wenn sie ihre Tage haben. Es gibt aber auch solche, die finden es nicht easy. Und ich weiß das. Einige, die hier sind, ja. Und dann haben es die Männer auch nicht easy. Also, jetzt stell dir mal vor, du hast das 12 Jahre ununterbrochen. 365 Tage im Jahr, 12 Jahre am Stück. Ununterbrochen. Wie fühlst du dich? Dann gehst du von einem Arzt zum anderen, oder? Diese Ärzte, die sind ja dann auch unrein, wenn sie diese Frau berühren. Also, deine Familie, wenn du Familie hast und die berührst, wird die Familie unrein. Also deine menschlichen Interaktionen, fast wie Isolation, fast wie Lockdown, fast wie Social Distancing, fast wie, oder? Also nicht nur fast wie. Du kannst nichts berühren. Wenn du irgendwo ein Bett berührst, ist das Bett unrein. Wenn du eine Bank berührst, ist der Bank. Wenn du einen Tisch berührst, der Tisch. Wenn du ein Kücheninstrument berührst, das Kücheninstrument. Wenn du, überleg dir mal, wo wohnst du? In einer WG? Mit deiner Familie ist eigentlich gar nicht möglich, außer alle anderen nehmen auch extreme Einschränkungen in Kauf. Aber wie wir ja gemerkt haben im letzten Jahr, wir sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns an alles, kommt mir manchmal so vor. Also, diese Frau hat logischerweise über die normale Zeit hinaus Blutungen und es geht ihr nicht gut. Also, was genau hat sie von diesem Jesus gehört, dass sie trotz all den Einschränkungen, trotz all den Unreinheiten, trotzdem, dass sie weiß, dass wenn ich dahin gehe, dass Menschen nach dem Gesetz unrein werden, was hat sie von Jesus gehört, dass sie trotzdem dahin geht? Dass sie trotzdem sich durch die Menschenmenge quetscht? Dass sie trotzdem sich da durchpresst? Hast du gewusst, das Wort, das verwendet wird im Urtext, ist durchquetschen. Also da waren so viele Leute um Jesus versammelt, die musste sich durchquetschen. Und für mich, das was ich so als irgendwelchen Side-Notizen gemacht habe, ist, manchmal ist es gut dran zu bleiben. Durchzubrechen, könnte man auch sagen, oder? Für uns Christen. Manchmal ist es gut dran zu bleiben. Sie ist dran geblieben, sie hat sich durchgepresst, durchgequetscht, hat mega viele Menschen berührt auf ihrem Weg zu Jesus. Und sie wusste genau, sie durfte das nicht. Sie wusste, Jesus war ein Rabbi, man könnte auch sagen, ein Schriftgelehrter. Und die sagen normalerweise, was mit den Leuten passiert, die so etwas machen. Nämlich Steinigung, eine klassische Steinigung. Oder? Und diese Frau hat all das gewusst. Sie hat all das gewusst und sie ist trotzdem zu Jesus gegangen. Also was hat sie von Jesus gehört? Ich kann dir sagen, das Letzte, was sie gehört hat, ist das Gesetz. Sie hat sicher nicht das Gesetz gehört. Weil sie genau wusste, sie ist ja eine jüdische Frau, sie ist aufgezogen in der Tora, sie ist aufgezogen im Gesetz. Sie kann mit 12 Jahren das ganze Alte Testament, die ersten 5 Bücher Mose, mindestens auswendig. Also das auch, was wir gerade gelesen haben. Sie weiß genau, was es bedeutet, wenn sie in eine Menschenmenge geht. Sie weiß genau, was es bedeutet, wenn sie überhaupt auf einen öffentlichen Platz geht und trotzdem geht sie. Warum? In den Kapitel vorher können wir von verschiedenen Wundern von Jesus in Kapernaum, wo das Ganze passiert, lesen. Und ich persönlich glaube, sie hat Zeugnisse gehört. Sie hat von diesem Mann gehört, der vom Dach runtergelassen wurde und der einfach so angenommen wurde, wie er ist, der geheilt wurde von etwas, von dem er nicht geheilt werden konnte. Sie hat gehört, wie Dämonen von Menschen ausgetrieben werden. Sie hat gehört, dass dieser Jesus die Sünder so nimmt, wie sie sind, und sie aber nicht so lässt, wie sie sind, sondern ihnen Heilung schenkt. Ich persönlich glaube, sie hat das Evangelium gehört. Evangelium, die frohe Botschaft hat sie gehört. Sie hat eine gute Botschaft gehört und sie wusste genau, wenn ich eine Chance habe, dann jetzt. Dann jetzt. Und sie hat all diese Dinge auf sich genommen. Und weißt du, sie ist nicht da reingejoggt. Sie ist nicht voller Energie da reingegangen. Sie hat 12 Jahre gerade Blutfluss. Sie hat mega viel Geld ausgegeben für Ärzte, die ihnen nicht helfen konnten. Und es wurde immer schlimmer mit ihrer Gesundheit. Vielleicht ist sie gekrochen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber ihr ging es nicht gut. Sie ist von hinten zu Jesus gegangen, weil sie etwas gehört hat. Und was ich interessant finde, die einzige Person im Neuen Testament, die ihre Heilung selber initiiert hat. Ich habe es schon in der Predigt gesagt. Sie hat ihre Heilung selber initiiert. Sie hat nicht direkt Jesus predigen gehört, sondern sie hat durch eine Drittperson von Jesus gehört. So wie du heute. Durch eine Drittperson, durch mich. Durch irgendjemand anders hat sie von Jesus gehört. Und das hat etwas in ihr ausgelöst. Das hat Glaube entfacht, egal wie groß oder klein dieser Glaube war. Aber es hat Glaube angefacht und sie ist dahin gegangen. Also ich persönlich finde es gewaltig. Ihr könnt selber noch die anderen Gesetze lesen, alle in 3. Mose, Kapitel 15 und 16, was diese Frau betrifft, auch dass sie öffentlich aufgetreten ist, verboten unter dem Gesetz, dass sie einen öffentlichen Platz betreten hat, dass sie in die Nähe eines Rabbis überhaupt gegangen ist. Das sind alles Dinge, die verboten sind für unreine Menschen. Und weißt du, das Coole ist, bei Jesus werden die Unreinen rein. Also, und was ich glaube, ist einfach, und das müssen wir uns vor Augen halten, sie hat mega gute Dinge von Jesus gehört. Sie hat mega sympathische Dinge von Jesus gehört. Ich persönlich glaube, sie hat gehört, hey, Jesus nimmt jeden so, wie er ist. Er heilt Sünder, er nimmt Prostituierte auf, einer Prostituierte hat er sogar Dämonen ausgetrieben. Die hat ihm dann die Füße gewaschen. Also, das hat sie wahrscheinlich alles gehört. Geschichten, die sie gehört hat von Jesus, die passiert sind in ihrem Heimatort in Kapernaum, wo Jesus extrem viele Wunder getan hat. Warum? Weil er auch da lebte mit seinen Jüngern, direkt am See Genezareth. Also, und jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in die zweite Ebene, würde ich jetzt mal sagen, von diesem ganzen Text, den wir gelesen haben. Seid ihr ready? Also, ich habe mir diesen Vers hier herausgenommen. Die Frau hat ja das Gewand von Jesus berührt. Hier steht, diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur die Quaste seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was ist eine Quaste? Also das Wort kommt ja mehrmals in der Bibel vor. Was ist eine Quaste? Und vor allem, was ist die Quaste seines Gewandes? Ja, ihr könnt nachher darüber spekulieren, ich erzähl's euch. Und dafür ist es immer gut, wenn du ein bisschen das Judentum kennst, wenn du Israel kennst oder wenn du schon einmal da warst, dann kannst du dir das auch besser vorstellen, wie waren die Leute gekleidet, wie sind Rabbis gekleidet, wie sind Schriftgelehrte gekleidet, weil du siehst eigentlich das immer noch, wenn du zum Beispiel an die Klagemauer gehst, da hat es ganz viele orthodoxe Juden, die am Beten sind und die haben alle so ihr Gebetskleid an oder ihr Gebetstuch an. Und über dieses Gebetstuch, das übrigens extrem alt ist, das Gott im Alten Testament eingeführt hat, möchte ich mit euch ein bisschen sprechen. Und diese Gebetskleidung, dieses Gebetstuch heißt Talit. Also die Juden sagen dem Talit. Und ich habe Bilder gesucht, habe euch hier zwei Bilder, wie das ungefähr aussieht. Natürlich Bilder von heute, aber natürlich, die Juden haben das immer so produziert oder sieht immer noch so aus ungefähr, wie Jesus das angehabt hat. Ist ein bisschen hell, ha? Aber ihr seht hier diese Gebetskleidung, die ein Rabbi natürlich eigentlich 24 Stunden fast anhatte. Und ihr seht hier die Quaste des Gewandes, das ist dieser Bändel, der hier runterhält. Also eigentlich nicht der Bändel, sondern vorne der Knopf an diesem Bändel. Und das ganze Kleid, ich habe auch hier nochmal ein Bild von zwei Orthodoxen, die gerade am Beten sind. Und hier sieht man es sehr gut. Das ganze Kleid ist mit so wie Bändel, diese Stricke oder diese einfach so geknöpften Bändel so versehen. Die hier sind jetzt extrem kurz, aber die, die wirklich was von sich halten oder schon länger dabei sind oder keine Ahnung, ob das auch was mit Style zu tun hat, die machen die immer länger. Vielleicht auch die Jahre, in denen du schon dabei bist oder so, keine Ahnung, aber die werden immer länger und vor allem Schriftgelehrte oder heute auch Synagogenvorsteher und so weiter, die haben extrem lange solche Schnüre von den Gewändern weg. Und Jesus war ja ein Rabbi und hatte logischerweise auch so ein Talit an. Und das könnt ihr auch sehen in der Bibel, was Jesus für ein Gewand angehabt hat, aus was für einem Material das es war. Und weißt du, Jesus hatte, heute würde man sagen, Jesus hatte Gucci-Kleidung an. Weil römische Soldaten haben am Schluss um seine Kleider gewürfelt. Und das machst du nicht mit irgendwelchen Lumpensäcken. Das machst du mit teuren Kleidern. Also alle, die denken, Jesus ist wie der letzte Straßenpenner rumgelaufen. Nein. Ja? Er hat so richtig gute Gucci-Klamotten hat er angehabt. Also jetzt ist die Frage, ob wir hier kurz 10 Minuten Pause machen oder ob wir einfach weitermachen. Ben? Soll ich weitermachen? Ja, dann mache ich weiter. Könnt ihr früher schlafen gehen. Also lesen wir das noch im Alten Testament, wo Gott erklärt, wie diese Gewänder hergestellt werden und wie diese Quasten dann entstehen. Seid ihr ready? Gehen wieder ins Alte Testament, dieses Mal nicht in 3. Mose, sondern 4. Mose. Der Herr sprach zu 4. Mose 15, Vers 37. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an die Ausläufer ihrer Gewänder Quasten nähen sollen, die mit einem Stück Schnur aus blauem Purpur befestigt sind. Interessant, oder? Ich muss mal kurz was trinken. Vierte Mose 15, Vers 37. Und wir alle denken, Purpur ist eine Farbe. Ich habe schon gemerkt. Kannst du natürlich selber ins Studium gehen. Also, diese Schnur. Alle Nachkommen, also alle Israeliten, alle Nachkommen sollen an die Ausläufer ihrer Gewänder Quasten nähen, die mit einem Stück Schnur aus blauem Purpur befestigt sind. Also, es geht um diese Schnur aus blauem Purpur. Und ich zeige euch hier nochmal das Gewand. Die sind nicht blau, sondern weiß. Das sind die Dinger hier auf der Seite. Das ganze Gewand sollte voll sein mit Schnüren aus blauer Farbe. Aber heute findest du fast niemand, der blaue Farbe hat. Und weißt du, du findest das schon ziemlich lange nicht mehr, diese blaue Farbe. Diese Schnur aus, und das hat eine extrem krasse Bedeutung. Als die Römer 70 nach Christus Jerusalem niedergebrannt haben, haben die Juden das Rezept für die Herstellung dieser blauen Farbe verloren, ging verloren. Alle haben gedacht, es ist verbrannt. Und deswegen konnten sie diese blaue Farbe, weil die wurde nach einem Rezept gemischt, die konnten sie nicht mehr herstellen. Und deswegen sind heute die meisten Bändel einfach nur weiß und nicht blau. Weil diese das Rezept für diese blaue Farbe verloren ging. Lustigerweise kamen die Juden ja 1948 zurück in ihr Land. Und etwa 10 Jahre später haben sie das Rezept für diese blaue Farbe wieder gefunden. Haben aber nicht angefangen zu produzieren, sondern erst in den letzten Jahren haben sie angefangen, das zu produzieren. Das bekommen nur ausgewählte Rabbiner, nur ausgewählte orthodoxe Juden, die extrem hoch drin sind, bekommen das. Und du siehst immer mehr, wenn du nach Jerusalem gehst oder nach Israel allgemein, in eine Synagoge oder so gehst, oder in die Altstadt von Jerusalem, siehst du immer mehr Schriftgelehrte, sage ich jetzt mal, die nicht nur diese weißen Bändel haben, sondern die zwischendurch auch mal einen blauen Bändel haben. Also ich persönlich, das sage ich immer, finde es interessant. Weil diese blaue Farbe natürlich auch eine extrem interessante Bedeutung hat. Diese blaue Farbe heißt auf Hebräisch Tekelet. Das ist das Wort für diese blaue Farbe, Tekelet. Und das heißt, wenn es auf Deutsch übersetzt, blau. Aber es ist eine ganz bestimmte blaue Farbe. Und wenn du mal, es gibt einen ganzen Wikipedia-Eintrag über diese Farbe. Davon habe ich eigentlich all diese Informationen auch gefunden, weil ich wusste das, ich wusste aber nicht, ob es wirklich stimmt. Bin das nachschauen gegangen und auf Wikipedia hat es einen extrem interessanten Artikel über Tekelet, von wo dieses Blau kommt, wie dieses Blau hergestellt wurde, dass sie das verloren haben, jetzt wieder gefunden. Also könnt ihr alles nachlesen auf Wikipedia. Tekelet bedeutet Blau und wir alle wissen hoffentlich, dass Blau die Farbe der Gnade ist. Warum hat Gott den Himmel blau gemacht? Also, die Farbe von Gnade ist blau. Und Jesus hat dieses Gewand angehabt. Damals gab es die blaue Farbe noch. Und er hat blaue Quasten an seinem Gewand gehabt. Und genau da hat diese Frau angefasst. Und jetzt kommt eine Offenbarung nach der anderen. Wir bleiben dabei, oder? Diese Ausläufer, und das ist jetzt ganz interessant, also ich fand das interessant, ich hoffe du auch. Also blau, übrigens, rot und blau zusammengemischt, gibt ja violett. Man könnte auch sagen auf Deutsch meistens als purpur übersetzt. Aber es ist nicht, purpur ist eine eigene Kategorie, etwas ganz Spezielles. Aber blau und rot zusammengemischt gibt violett. Oder man könnte sagen, die gleiche Farbe wie der Mantel, dem Jesus umgehängt wurde. Von den Römern. Adam, der allererste Mensch, sein Name bedeutet Mensch. Aber sein Name bedeutet nicht nur Mensch, sondern sein Name bedeutet auch aus roter Erde. Also Mensch ist rot. Gott ist blau. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott und deswegen violett. Das sind übrigens die drei Farben, die in der Stiftshütte vorkommen. Die drei Farben, die im Tempel vorkommen. Weißt du, alles hat eine Bedeutung in der Bibel. Gott macht nicht einfach irgendeine Farbe, weil er gerade Lust auf irgendeine Farbe hat. Vielleicht schon, aber er gibt der Farbe eine Bedeutung. Ja. Also, diese Ausläufe, wir lesen es noch einmal. Der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an den Ausläufern ihren Gewändern Quasten nähen sollen, die mit einem Stück Schnur aus blauem Purpur befestigt sind. Diese Ausläufer, das Wort Ausläufer oder das Wort, das da verwendet wird, ist Kanaf. Wir sind hebräisch, jetzt schon mittendrin. Kanaf bedeutet Ausläufer. Aber die allererste Bedeutung von diesem Wort ist nicht Ausläufer, sondern die allererste Bedeutung ist Flügel oder Schwingen. Wie von einem Vogel, Vogelschwingen, Adlerschwingen. Psalm 91, wer unter... Aha. Ah, das gleiche Wort, interessant. Also wenn du Hoffnung für alle Übersetzung hast, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, oder? Denkt wie immer so an einen Regenschirm. Aber eigentlich, wer unter den Schwingen des Allmächtigen ist. Wer unter den Flügeln des Allmächtigen ist. Jesus sagt, als er nach Jerusalem reinreitet, ich würde dich so gerne unter meine Schwingen nehmen. Aber du willst es nicht. ist ein Ort, das ist ein Ort des Schutzes. Also Ausläufer, Kanaf, Flügel oder ein Flügelende der Kleidung. Jetzt wird's interessant, oder? Also, Kanaf bedeutet Flügel oder ein Flügelende der Kleidung, also wird auch für Bettwäsche verwendet, aber auch für dieses Gebetskleid, das Jesus logischerweise anhatte, weil er ein Rabbi war, und diese Quasten am Schluss, diese Bändel, die da rauslampen, die da raushängen, die, ja, das war jetzt kein hochdeutsches Wort, aber diese Bändel, die da halt so am Schwingen sind, ja? Die werden von den Israeliten Flügel genannt, die Flügel des Kleides. Und jetzt wird's interessant, weil wenn du dich so interessierst für Flügel wie ich, also eigentlich nicht so extrem, aber es ist so einfach rauszufinden, wie viel Mal kommt dieses Wort in der Bibel vor. Heute online überhaupt kein Problem. Du kannst auch das deutsche Wort nehmen, Flügel oder Schwingen eingeben auf Bible Server, schauen, wo kommt das überall vor, und dann findest du extrem viele, extrem interessante Bibelstellen. Zum Beispiel, ich habe nur eine mitgebracht. Zum Beispiel, letztes Buch des Alten Testamentes. Malachi, letztes Kapitel, auf Deutsch Kapitel 3. Im Englischen ist es übrigens Kapitel 4. Lustigerweise, das allerletzte Kapitel des Alten Testamentes. Malachi Kapitel 3, Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Jetzt wird es langsam spannend. Also, Malachi 3, Vers 20. Die Sonne der Gerechtigkeit, das weiß sogar jeder Jude, das hier ist der Messias genannt, und wir alle wissen, Jesus ist der Messias, und er wird aufgehen, und unter seinen Flügeln ist Heilung. Und er kommt mit diesem Wand, der letzte Gewand, der letzte Teil seines Gewandes, die Quaste seines Gewandes sind die Flügel seines Gewandes, und die Frau berührt genau das und sie wird geheilt. Also das, was hier prophetisch vorausgesagt wird, sehen wir in dieser Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Wie es passiert. Weißt du, ich glaube nicht, dass diese Frau diesen Vers gekannt hat. Vielleicht hat sie ihn gekannt, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie gewusst hat, so, jetzt muss ich da den Flügel seines Gewandes anfassen, weil dann erfüllt sich dieser Vers. Aber ich persönlich habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Im allerletzten Kapitel des Alten Testamentes wird Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit beschrieben. Übrigens im letzten Kapitel des Neuen Testamentes wird Jesus als der Morgenstern der Gerechtigkeit beschrieben. Was geht zuerst auf? Morgenstern. Morgenstern für die Heiden, Sonne für die Juden. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und Heilung ist in ihren Flügeln. Dieses Gewand, das Jesus angehabt hat, und speziell dieser letzte Teil des Gewandes, der angefasst wurde von der Frau, ist ein Bild für die Gerechtigkeit von Jesus. Und sie hat eigentlich, wenn du es jetzt übertragen möchtest, hat sie nichts anderes als die Gerechtigkeit von Jesus angefasst. Und in dem Moment ist sie geheilt worden. Wir könnten hier noch viel tiefer eingehen, aber ich möchte lieber euch noch ein paar andere Dinge zeigen. Ihr könnt ja selber noch ein bisschen nachstudieren, aber interessant, oder? Also, sie hat die Gerechtigkeit von Jesus angefasst und sie wurde geheilt. Und das, was passiert ist, weil sie geheilt wurde, ist, sie wurde wieder fruchtbar. Weißt du, wenn du Blutungen hast, kannst du kein Kind gebären. Wenn aber die Blutungen weg sind, bist du wieder fruchtbar. Also interessant, oder? Ich habe es vorher gesagt, die Bibel ist multidimensional. Und es gibt ja extrem viele Leute, die die Bibel studieren. Es gibt extrem viele Theologen, Schriftgelehrte, und das gab es schon immer. Und wenn du dich mal ein bisschen beschäftigst mit dieser Geschichte von dieser blutflüssigen Frau, dann sagen eigentlich die meisten, das sage nicht ich, sondern das sagen die meisten Theologen, die bis heute auf dem Planeten gelebt haben, also Theologen, die ich selber auch schätze, nicht einfach irgendwelche Leute, von denen ich nichts weiß, aber die meisten sagen, dass diese Frau ein Bild ist für die Church oder für die Gemeinde. Diese Frau, die Blutfluss hat. Und die Begründung ist, weil Jesus selber sagt, dass seine Gemeinde seine Braut ist. Also eine Braut ist weiblich. Oder? Und weil diese Frau 12 Jahre Blutfluss hat, und 12 heißt Perfect Administration, also perfekte, nein, nicht Administration, sondern ich habe es mir extra aufgeschrieben, natürlich vergessen mitzunehmen, aber eigentlich was heißt Perfect Administration? Perfekte Verwaltung, genau, perfekte Verwaltung, perfekte Leitung, perfekte Regie, könnte man auch sagen. Und 12, ich gebe es euch jetzt schon weiter, 12 ist ja eine extrem interessante Zahl, weil sie kommt auch viel in der Bibel vor. Es gibt 12 Stämme Israels, es gibt die 12 Leiter der 12 Stämme Israels. Es gibt, wie viele Söhne hatte Jakob? 12. Es gibt die 12 Jünger. Und es gibt im Neuen Testament, und also in der Offenbarung, gibt es diese 12 Ältesten, 2x12 Ältesten, 24 Ältesten auf den 24 Thronen im Himmel. 12 für die Leiter im Alten Testament und 12 für die Leiter im Neuen Testament. Also wir sehen hier schon ganz viele Parallelen. Und ich sage nicht, dass diese Frau ein Bild ist für die Church, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und dann, wenn du jetzt mal einfach davon ausgehst, diese Frau ist ein Bild für die Gemeinde. Wenn sie geheilt ist, ist sie wieder fruchtbar. Spannend, oder? Stellt sich automatisch die Frage, ist denn die Gemeinde nicht eh schon geheilt durch das Blut von Jesus? Die Gemeinde ist geheilt, also ihr dürft ein bisschen mitmachen. Ist die Gemeinde geheilt oder nicht? Sieht sie Jesus perfekt oder unperfekt? Er sieht sie perfekt. Also wenn diese Frau ein Bild für die Gemeinde ist, dann muss dieser Blutfluss für irgendetwas anderes stehen als für körperliche Krankheit oder sonst irgendeine Krankheit, sondern für irgendein anderes Problem. Und ich habe mir gedacht, ich mache das extra für euch, ich suche dieses andere Problem in der Bibel. Was ist das größte Problem, nicht nur von der Church, sondern aus meiner Sicht von der ganzen Menschheit, von Adam bis heute? Und es hat etwas mit Blutfluss zu tun. Und ich fand das extrem interessant. Also die Church, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du gekleidet mit der Kleidung, die Gerechtigkeit Gottes heißt. Und wir können das nachlesen in Jesaja 61, Vers 10. Mega, mega, mega spannender Vers. Jesaja 61, Vers 10. Freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich gekleidet mit den Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit dem Hochzeitsschmuck schmückt. Also die ganze Szene Jesaja 61 ist eigentlich ein Hochzeitsfest. Und da heiratet ein Bräutigam Jesus mit seiner Braut, der Church, und die Braut hat Kleider des Heils an und diesen Mantel der Gerechtigkeit. Also wenn du das hörst, müsstest du eigentlich jetzt schon ausflippen. Gut. Was hat es jetzt genau mit diesem Problem, mit diesem Blutfluss auf sich? In Jesaja 64, also 3 Kapitel weiter, also es gibt auch mehrere Stellen, ich habe nur eine herausgewählt, sehen wir eine andere Art von Gerechtigkeit. Und die wird wie folgt beschrieben in Jesaja 64. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein befleckter Lumpen. Ein Lumpensack. Wie ein befleckter Lumpen, auf Englisch filthy rags. Ja, das ist die Stelle, die kennen wir, oder? Wie viel Mal sind wir unter Verdammnis gekommen wegen dieser Stelle? Aber hier geht es gar nicht um deine Sünden, hier geht es um deine eigene Gerechtigkeit. Es geht um Selbstgerechtigkeit. Und wir sehen das, wenn wir das Wort befleckte Lumpen hier anschauen, dann sehen wir sogar in meiner Bibel, ich weiß, ich habe eine extrem gute, steht in Klammern danach, ein befleckter Lumpen, der benutzt wurde, um die Monatsblutung zu reinigen. Jetzt wird's spannend. Also dieser befleckte Lumpen ist ein Bild für Selbstgerechtigkeit und hat zu tun mit der Monatsblutung der Frau. Also steht diese Blutung, wenn wir jetzt die zweite Dimension dieser Bibelstelle nehmen oder vielleicht sogar die dritte Dimension, wie du es auch immer nennen willst, dann ist Selbstgerechtigkeit, und das sehen wir immer wieder, Selbstgerechtigkeit ist das Problem nicht nur in der Gemeinde, sondern in der ganzen Menschheit. Die erste Sünde ist Selbstgerechtigkeit, wenn du so willst. Und das, was das größte Problem ist aus meiner Sicht in der Church und weswegen die Kraft Gottes nicht so durchbricht, wie sie eigentlich könnte, ist Selbstgerechtigkeit. Weil wenn wir erkennen würden, was das Evangelium ist, nämlich, dass darin die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart wird und nicht deine eigene Gerechtigkeit, dann würde die Kraft Gottes viel mehr sichtbar sein. Aber weißt du, was das Coole am Ganzen ist? Die Frau wurde geheilt von Jesus. Nach 12 Jahren Blutfluss wurde sie geheilt von Jesus und sie wurde unterwegs geheilt. Als Jesus unterwegs war für die nächste Generation. Jesus war unterwegs, die Tochter von Jairus zu heilen. Und unterwegs wurde diese Frau geheilt. Ihr könnt euch selber dieses Bild machen. Ich gebe euch nur diese Nuggets mit, die ich da ein bisschen ausgepresst habe. Aus der Ölpresse. Also, diese Frau wurde unterwegs geheilt. Jesus war irgendwohin unterwegs. Und diese Frau wurde geheilt. Von 12 Jahren Blutfluss. Gehen wir wieder zurück zu Markus 5, zu der Story. Seid ihr noch? Könnt ihr noch ein bisschen? Könnt ihr noch ein bisschen lange? Ihr habt gesagt, ich soll einfach weitermachen. Markus 5, gehen wir wieder rein, ich glaube es ist Vers 35. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Als Jesus hatte zugehört, er wandte sich zum Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten, und das können die, und wie die Menschen laut weinten und klagten, das können sie auch, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talitha, cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Wenn ihr vorher gut aufgepasst habt, Talitha, cum. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Ganz, ganz spannend. Jesus ist unterwegs zu dieser Tochter. Halt unterwegs eine Frau, die 12 Jahre ein Problem hat, ist unterwegs zu einer 12 Jahre alten Tochter. Ist das ein Zufall? Ist das irgendwie ein Zufall? Weißt du, aus meiner Sicht, ich habe es schon dem Team gesagt, ich glaube, dass diese Tochter für die nächste Generation steht. Für die jungen Leute steht. Von denen wir denken, wir erreichen sie nicht. Wir wissen nicht, wie wir sie erreichen sollen. Und ich glaube, das Geheimnis, wie wir sie erreichen und was sie brauchen, ist in dieser Geschichte. Weil die nächste Generation ist nicht tot. Sie schläft nur. Jesus geht zu dieser Tochter und interessanterweise nimmt er nur diese 3 Jünger mit. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Also nur Petrus, Jakobus und Johannes waren da. Und als sie ankamen, wir können das nochmals kurz lesen, als sie ankamen, lachten die anderen ihn aus, er aber schickte alle hinaus. Und das ist der springende Punkt. Oder einer der springenden Punkte. Er schickte alle hinaus. Alle, die keine Lust hatten zu glauben, dass dieses Mädchen nur schläft. Alle, die irgendein Tumult gemacht haben, die Jesus ausgelacht haben, die am Weinen waren, die am Klagen waren, oh mein Gott, unsere Teenager, wir können sie nie erreichen. Oh mein Gott. Das ist jetzt auf heute ein bisschen übertragen. Alle die Leute, die jetzt nicht unbedingt Glauben produzieren, und vielleicht musst du das machen in deinem Leben. Jesus hat sie hinausgeschickt. Und nur Vater und Mutter des Mädchens waren da und die 3 Jünger, die mit ihm waren. Und mit diesen 3 Jüngern ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Also ich flippe aus. Er hat nur Petrus, Jakobus und Johannes dabei. Und wenn du schon lange bei uns in die Church gehst, dann weißt du, Petrus war nicht immer sein Name, sondern Jesus hat ihm diesen Namen gegeben. Und alle Namen im Neuen Testament, im Alten Testament haben eine Bedeutung. Und hier, Petrus bedeutet Stein, Jakobus bedeutet ersetzt durch und Johannes, Johannan, bedeutet Gottes Gnade. Der Stein, die 10 Gebote, wird ersetzt durch Gottes Gnade. Und er geht, und er nimmt immer diese 3 Jünger mit. Und er nimmt sie immer mit in der gleichen Reihenfolge. Petrus, Jakobus, Johannes, immer genau die gleiche Reihenfolge. Auf dem Berg der Verklärung. Überall geht er mit denen hin. Und weißt du, Gott will hier nicht sagen, wenn du Peter heißt, hast du einen schlechten Namen. Oder? Er will uns hier zweite Ebene etwas rüberbringen, und zwar, was die Botschaft ist, die dieses Mädchen aufweckt. Ich habe es mir so aufgeschrieben. Wenn die Church oder die Gemeinde eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes hat, ist der Fokus nicht mehr auf Sünde, sondern auf Jesus. Und das, was nicht nur die junge Generation braucht, sondern das wir brauchen als Christen, ist genau das. Wir brauchen eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, weil wenn wir die haben, dann berühren wir die Flügel des Messias und unter seinen Flügeln ist Heilung. Dann werden wir geheilt und wir sind fähig, der nächsten Generation nicht mehr das weiterzugeben, was uns weitergegeben wurde, sondern das, wovon wir eine Offenbarung haben. Wir erzählen nicht mehr, oh, wir sind 12 Jahre blutflüssig gewesen, sondern wir erzählen, hey, Jesus hat mich geheilt und danach war ich heil. 12 Jahre hat mega viele Bedeutungen in der Bibel und das ist, machen jetzt das zum Schluss. 12 ist auch ein ganz spezielles Alter, vor allem wenn du Jude bist. Mit 12 kommst du nämlich in das Alter der Mündigkeit. Also du wirst 12 ist, bei den Juden das Alter vom Erwachsenwerden. Man könnte auch sagen, von unmündig zu mündig. Oder man könnte es noch viel biblischer ausdrücken, von Milch zu fester Nahrung. Und wir hören mit diesem Bibelvers auf. Von Milch zu fester Nahrung. Hebräer 5, Vers 13. Hebräer 5, Vers 13. Hier schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs. Ich persönlich glaube, dass es Paulus war. Und ich habe meine Gründe dafür. Aber ist eigentlich nicht so wichtig. Schlussendlich war es der Heilige Geist, der Menschen benutzt hat, um die Bibel aufzuschreiben. Hebräer 5, Vers 13. Wer nämlich noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Von unmündig zu mündig bedeutet, du gehst von Milch zu fester Nahrung. Und von Milch zu fester Nahrung hat nichts mit deinem Alter in dem Sinne zu tun, jetzt als gläubiger Christ, sondern es hat damit zu tun, hier steht es, ist aufgeschrieben in Hebräer 5 und ich finde das so interessant, wenn du noch Milch genießt, dann bist du unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, dann ist er ein Unmündiger. Also je erfahrener du wirst im Wort der Gerechtigkeit, auf anderes Deutsch, je mehr du die Gerechtigkeit Gottes verstehst, eine Offenbarung hast von dem, desto mehr wirst du mündig und desto mehr wirst du die Kraft Gottes erleben, weil es gibt nur ein Evangelium und es gibt nur eine Kraft Gottes und diese Kraft Gottes liegt im Evangelium, das die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Und ich finde es gewaltig, weil Jesus, was ist das Letzte, was er zu ihnen gesagt hat? Man solle ihr zu essen geben. Er hat nicht gesagt, man solle ihr zu trinken geben, Milch, sondern man solle ihr zu essen geben, feste Nahrung. Das, aus meiner Sicht, was die nächste Generation braucht, ist nicht Milch, sondern ist knallharte Konfrontation mit der Gerechtigkeit Gottes, die Kraft Gottes ist im Evangelium. Weißt du, wir versuchen es immer so um den heißen Brei. Ich finde es nicht schlimm, wenn du verschiedene Taktiken versuchst. Aber das, was ich erlebt habe, wenn wir zum Beispiel in anderen Churches predigen gehen oder an so Gemeindeweekends waren, wir haben solche Dinge gepredigt. Weißt du, Dinge, die manchmal Erwachsene schon Mühe haben, nachzukommen, zu verstehen, oder? Aber die am meisten on fire waren, waren immer die Jungen, waren immer die Teenager. Und ich habe gedacht, hast du überhaupt... Kannst du dieses Deutsch überhaupt? Hast du überhaupt verstanden? Weißt du noch, als wir da mal irgendwo im Flumser Berg waren, das war unglaublich. Alle Jungen haben das nur so aufgegessen. Und alle, die schon lange Christ waren, und sagen, ja, also ich hätte jetzt schon ein bisschen festere Nahrung erwartet. Nein, haben sie nicht gesagt. Aber, weißt du, wir haben so ein falsches Bild. Hey, wir schließen mit dem ab. Es ist 9:30, unglaublich. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und falls nicht, du kannst es natürlich nachhören. Es wird auf YouTube, es ist jetzt schon auf YouTube, wird auch da gelassen und du kannst es nochmal nachhören und wirklich, wenn du Offenbarungen hast aus diesen Versen oder so, lass es uns wissen. Weil wir wünschen uns, dass die nächste Generation erreicht wird, auch in unserer Church, in unserer Region, in unseren Regionen, in unseren Ländern. Und wir nehmen alles, weil wir glauben nicht, dass die nächste Generation tot ist, so wie das viele denken, sondern wir glauben, die schläft vielleicht einfach ein bisschen. Aber weißt du, je mehr wir geheilt werden, unterwegs zu der jungen Generation, desto mehr können wir jungen Menschen helfen, gerettet zu werden, fest zu werden, das Leben zu leben, das im Überfluss vorhanden ist durch Jesus, dass sie über uns hinauswachsen, dass sie das, was wir jetzt wissen, schon von Anfang an wissen. Amen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.